30 Jahre Rotary Club Quickborn. Mein Name ist Gerrit Mattisen, Redaktionsleiter des A-Bike Verlags. Bei mir sitzt Ute Festhoff, die neue Präsidentin des Rotary Clubs. Frau Festhoff, ursprünglich war geplant, dass wir Talkrunden beim Gut Kaden machen. Das ist aufgrund der Pandemiesituation momentan bedauerlicherweise nicht möglich. Und so kamen wir gemeinsam auf die Idee, das Jubiläumsjahr zu begleiten mit einem Podcast, den wir dann Kadener Runde nennen. Frau Festhoff, herzlich willkommen erstmal hier bei uns im Studio. Wie geht es Ihnen? Was steht jetzt im kommenden Jahr an?
Herzlichen Dank, Herr Mattisen. Also ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns hier treffen zur Ouvertüre sozusagen zu unserem Format Kadener Runde Podcast und dass wir unser Jubiläumsjahr 30 Jahre Rotary Quickborn mit Ihnen hier zusammen mit dem Bike Verlag beginnen dürfen. Ja, in der Tat. Also Rotary gibt es ja seit nunmehr 115 Jahren, ist durch Paul Harris gegründet und ein weltweiter NGO, um Hilfe zu leisten. Die UNESCO wurde zum Beispiel aufgrund einer Rotary-Konferenz gegründet. Die Ziele von Rotary sind humanitäre Dienste, Einsatz für Frieden und Völkerverständigung sowie Dienste und Hilfsbereitschaft im täglichen Leben. Als diesjährige Präsidentin des Rotary Quickborn kann ich nur sagen, dass jeder Präsident ein Schwerpunktthema in seinem Jahr hat.
Und das lautet bei Ihnen, Frau Festhoff, was erwartet unsere Quickborner in Ihrem Amtsjahr?
Wir haben uns den Themen Digitalisierung, Robotik, Technik und MINT verschrieben, kurz unter dem Motto Mut zum Unternehmertum mit neuen Technologien.
Und das bedeutet konkret was?
Wir wollen Lust auf Zukunft machen. Lust auf Zukunft ist heute wichtig wie nie. Junge Menschen motivieren, selbst unternehmerisch tätig zu werden und mit Hilfe neuer Technologien Innovationen zu schaffen. Digitalisierung ist daher ein entscheidender Baustein. Die Ausbildung junger Menschen zum Thema wollen wir durch zahlreiche Projekte stärken. Technisch, mathematisch, naturwissenschaftliche Kenntnisse, kurz MINT, sind die Voraussetzung.
Darunter kann ich mir was vorstellen?
Naja, also wie sehr wir an der Schwelle der Digitalisierung stehen, haben wir in den vergangenen Wochen des Lockdowns gemerkt. Vieles aus unserem alten Leben wurde gestoppt. Gleichzeitig gehen aber gemäß unserem internationalen Motto von Rotary, Rotary eröffnet Möglichkeiten, neue Türen auf. Oder wie meine Mutter immer gesagt hat, wenn Gott die Tür zuschlägt, macht das Fensterchen wieder auf. Also, auf die Digitalisierung bezogen heißt das, sie hält einfach Einzug in viele Bereiche in unserem Leben. Noch vor wenigen Wochen konnten wir uns kaum vorstellen, uns virtuell zu treffen. Schon heute ist es fast Alltag. Die Pandemie ist wie ein Brennglas, aber wir erkennen auch schnell unsere Grenzen. Aus diesem Grund wird der Rotary Club Quickborn sich in den kommenden 3 Jahren in zahlreichen Projekten engagieren. Unser Alltag wird sich verändern. Wir stehen einem neuen Denken über Produkte und Geschäftsmodellen gegenüber. Fast kann man über das Entstehen einer weltweit neuen Kultur sprechen, über neues Denken, wie gewirtschaftet wird. Wir sind mitten in einem großen Umbauprozess, gewissermaßen schnell und doch irgendwo ganz langsam. Ich freue mich sehr, lieber Herr Mattisen, dass wir zusammen mit dem Bike Verlag jetzt die Gelegenheit haben zur Ouvertüre dieses Podcastes. Zum einen, weil es gut zum Thema Digitalisierung passt, zum anderen aber auch, weil die Digitalisierung schon lang durch Gazetten, Medien und unsere Köpfe geistert, aber erst in den letzten Wochen seit der Corona-Pandemie in unser gesellschaftliches Leben Einzug gehalten hat. Wir kommunizieren auf digitalen Plattformen und wir setzen jetzt einen Teil um. Auf der anderen Seite ist die Digitalisierung ein sehr, sehr weites Feld. Also wir müssen das Thema eingrenzen, sonst würden wir wahrscheinlich auch tagelang sprechen können. Und genau das wollen wir bei Rotary tun. Wir möchten uns um die Begleitung von Nachwuchs ins digitale Geschehen kümmern. Auch hierzu ist in den letzten Wochen im Zusammenhang mit Unterricht in den Schulen viel zu lesen gewesen und berichtet worden. Und doch fehlt es an so vielen Stellen, wenn wir auf der anderen Seite beim Nachwuchs über Digital Natives sprechen. Es gilt, unsere soziale Verantwortung zu Rate zu ziehen und in Beziehung auf das digitale Zeitalter umzusetzen. Gern möchten wir ein Camp organisieren, in dem wir hoffen, mithilfe der Wirtschaft, Institutionen und privater Spenden den Jugendlichen die digitalen Chancen näher zu bringen, die junge Generation fit zu machen für die Zukunft, für ein selbstbewusstes, selbstbestimmtes Leben auf dem Arbeitsmarkt, in der Forschung und in der digitalen Welt.
Wie kann ich mir das Ganze vorstellen?
Wir möchten Kompetenzen fördern, vor allem im MINT-Bereich. Denn hier wird es in nicht allzu ferner Zeit zu einem Fachkräftemangel in Deutschland kommen. Wir haben mit unserer Jugend Rohdiamanten, wir haben den Nachwuchs und somit die Zukunft. Helfen Sie uns, mit diesen zu fördern und in Bezug auf Chancengleichheit im nationalen und internationalen Kontext. Wir haben einige Pläne. Wir freuen uns, wenn es uns gelingt, ein digitales Camp umzusetzen. Daran arbeiten wir und werden dafür auch Fundraising betreiben.
Zum Fundraising gehört was bei Ihnen?
Naja, ich sagte es ja, wir feiern 30-jähriges Jubiläum und halten einiges im Köcher. Wir haben gerade die Schöne von Quickborn, eine Rose, in Quickborn und Umgebung sehr erfolgreich verkauft. Und wir werden jetzt mit einem Weißwein und einem Rotwein starten. Der Weißwein kommt aus deutschen Landen, aus Rheinhessen. Der Rotwein ist ein voller Tropfen aus dem sonnigen Spanien. Und die Etiketten dazu hat der Quickborner Kunstverein kreiert. Also Künstler, die dort zu Hause sind, haben sich dem Heimatthema Himmelmoor angenommen. Und es wird pro Sorte, also pro Weißwein, pro Rotwein, drei verschiedene Motive geben. Und wir möchten den Erlös jeder verkauften Flasche für dieses Projekt einsetzen. Also Genuss und Gutes tun.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Frau Festorf. Herzlich willkommen, Herr Liebing. Schön, dass Sie bei uns sind im Studio. Für unsere Hörer, Herr Liebing, Sie sind Unternehmer mit dem Schwerpunkt Außenwirtschaft und selbst auch Honorarprofessor für den Außenhandel und für Afrika an der Fachhochschule in Flensburg. Wir haben es gerade gehört von Präsidentin Festorf, Digitalisierung, das wird das Schwerpunktthema im rotarischen Jahr 2020-2021 sein. Wenn wir jetzt mal Richtung Wirtschaft blicken, inwieweit hat die Digitalisierung dort schon Einzug gehalten, beziehungsweise was ist mit dieser Wirtschaft eigentlich in den vergangenen Wochen, von denen Frau Festorf gerade gesprochen hat, schon gemacht worden?
Also im Hinblick auf die Digitalisierung hat die Krise sicherlich dafür gesorgt, dass es einen Push, eine Beschleunigung gab. Wir alle wissen inzwischen, wie man Videokonferenzen macht. Das ist eine Technologie, die vorher schon da war, die aber kaum jemand genutzt hat. Und wir waren einfach gezwungen durch die Krise, viel mehr in Form elektronischer Datenübertragung mit elektronischer Kommunikation zu arbeiten als vorher. Das wird auch so bleiben, glaube ich, nach dem Ende der Pandemie. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Wirtschaft natürlich im Wesentlichen gelitten hat unter der Krise. Wir sehen, dass weltweit das Wirtschaftswachstum eingebrochen ist, dass wir immer weniger Kunden im Ausland haben, dass die deutsche Industrie sich schwer tut mit Export. Das wird Arbeitsplätze kosten. Und deshalb glaube ich, so spannend es sein mag, dass wir neue Geschäftsmodelle finden werden, dass wir neue Technologien einsetzen, dass es eine Beschleunigung innovativer Ideen geben wird, die Bewertung unter dem Strich ist sicherlich so, dass die Krise für die deutsche Wirtschaft schädlich war.
Das heißt, wenn ich provokant sage, die Pandemie, in der wir uns ja eigentlich momentan noch befinden, war wirklich gut für den Vorstoß im Sinne von wir digitalisieren unser Leben. Der These würden Sie widersprechen?
Nein, der These würde ich überhaupt nicht widersprechen. Im Gegenteil, ich glaube, wir erleben gerade eine Beschleunigung der Anwendung neuer Technologien. Ob das die Videokonferenz ist oder der Kongress, der komplett online stattfindet. Man denkt über Messen nach, die man nur noch zu Hause am PC macht. Ich habe ganz selbstverständlich inzwischen Online-Vorlesungen gehalten von zu Hause aus dem Homeoffice. Also da wird es viele Dinge geben, die auch bleiben werden bis zu einem gewissen Grad. Aber es sind letztlich zwei Dinge, die eher schädlich sind für die deutsche Wirtschaft. Das eine ist, dass man eben nicht mehr reisen und Geschäftspartner treffen kann. Projekte in weit entfernten Ländern, den Bau von Kraftwerken oder Fabriken, Maschinen zu verkaufen, alles das geht nur im persönlichen Austausch. Und das lässt sich durch Videokonferenzen nicht ausgleichen. Und das zweite ist, dass eben viele unserer Kunden, unserer Partnerländer im Ausland in einer viel schwierigeren Situation sind.
Sie spielen jetzt gerade auf China, USA und ähnliche Staaten an?
Genau. Unsere drei größten Kunden auf der Welt sind Frankreich, USA und China. Und bei allen ist die Wirtschaft massiv eingebrochen. Wir sehen schon, dass unser Export zum Teil mit über 30% zurückgegangen ist. Und viel von unserem Wohlstand und unseren Arbeitsplätzen hängt eben daran, dass unsere Partner in den Nachbarländern sich auch unsere Produkte leisten können und dass es ihnen dort wirtschaftlich gut geht.
Was schätzen Sie, wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben sollten, wie lange wird das dauern, bis gerade dieser Außenhandel, von dem die deutsche Wirtschaft sehr stark abhängig ist, so langsam wieder ins Rollen kommt?
Das ist natürlich immer ein bisschen Glaskugelleserei, aber ich glaube nicht an eine schnelle Erholung. Meine Prognose wäre, dass wir 5 bis 10 Jahre nicht mehr auf das bisherige Niveau kommen werden.
Und bei welchem Niveau werden wir uns einpendeln, beziehungsweise worauf müssen wir uns voraussichtlich einstellen?
Auch das ist ganz schwierig zu sagen, aber wenn Sie sich anschauen, wie die Pandemie sich gerade in anderen Teilen der Welt entwickelt, Afrika erwartet die Spitze erst im September, Oktober. Das heißt, bis man dorthin wieder vernünftig reisen kann, werden wir über Mitte kommenden Jahres sprechen. Und dann werden Projekte erst so langsam wieder in Diskussionen und Verhandlungen kommen. Und deshalb glaube ich, dass wir über Jahre hinweg deutlich weniger Außenhandel betreiben werden. Und dass wir neue Partnerländer sehen werden. Andere Länder als heute werden vergleichsweise stark durch die Krise gehen. Sie sehen, was in den USA passiert. 40 Millionen neue Arbeitslose, Wirtschaftseinbruch. Und deshalb glaube ich, wir müssen auch außenpolitisch uns überlegen, mit welchen neuen Ländern wir starke Beziehungen aufbauen. Das sehe ich in Berlin noch nicht so viel, wie ich mir das erhoffen würde.
Welche Länder oder welche Region könnten Sie sich denn jetzt mal vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen über neue Partner nachdenken? Was könnten Ihrer Meinung nach möglicherweise neue Partner sein, die attraktiv sein könnten, um dort neue Handelsbeziehungen, starke Handelsbeziehungen aufzubauen?
Also wir sehen ja, dass Asien beispielsweise viele Länder hat, die vergleichsweise gut durch die Krise kommen. Ich glaube, dass Osteuropa eine Rolle spielen wird, allein deshalb, weil viele ihre Produktion aus China ein Stück weit zurückholen werden, zumindest diversifizieren wollen, damit Wertschöpfungsketten, Lieferketten nicht nur von einem Land abhängen. Deshalb glaube ich, dass alles, was entlang der neuen Seidenstraße zwischen China und Deutschland liegt, interessant sein kann. Und es wird auch auf meinem Lieblingskontinent Afrika das ein oder andere Geheimtipp geben. Ägypten oder Marokko beispielsweise haben, glaube ich, sehr stringent die Krise gemanagt. Und sind jetzt durchaus auch schon dabei, Dinge wieder zu öffnen, weil sie das eben ganz gut unter Kontrolle haben.
Angenommen, Berlin lenkt an der Stelle nicht ein, beziehungsweise die Firmen, weil auch die müssen ja für sich entscheiden, wollen wir jetzt an einer anderen Stelle eine Partnerschaft eingehen oder nicht. Ihre Prognose klang ja eben eher sehr düster. Was meinen Sie, über was unterhalten wir uns eigentlich jetzt in einer nahen mittleren Zukunft, was beispielsweise Arbeitsplatzentwicklung anbelangt? Also momentan befinden sich ja viele noch in Kurzarbeit. Die Konjunkturpakete, die in Berlin geschnürt wurden, in dreistelliger Milliardenhöhe, sind enorm. Es klingt aber gerade so bei Ihnen so ein bisschen so danach, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein, das wird uns nicht retten. Oder habe ich Sie da falsch verstanden in dem Moment?
Nein, im Gegenteil. Ich sehe das tatsächlich so. Ich bin relativ pessimistisch, was die nahe Zukunft angeht. Momentan geht es uns deshalb ja noch vergleichsweise gut, weil wir sehr viel Staatsgeld in das System pumpen. Wir können aber das nicht leisten, um all unsere Partnerländer im Ausland wieder auf Vorkrisenniveau zu bringen. Und dort wird der Einbruch mittelfristig zu spüren sein. Ich glaube, dass viele in der Industrie jetzt ihre Auftragsbücher abgearbeitet haben, feststellen, dass weniger Neuaufträge aus dem Ausland kommt und dass wir deshalb Anfang kommenden Jahres nochmal eine deutliche Entlassungswelle sehen werden in Deutschland, einfach weil die Außenwirtschaft noch nicht angesprungen sein wird. Deshalb ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir eine neue Freude an Gründertum, an Unternehmertum schaffen, dass wir jungen Menschen zeigen können, wenn man sich mit Technologie beschäftigt, kann man spannende Dinge entwickeln, die die Welt braucht. Ich glaube, wir brauchen ein neues Standbein. Das wird im Bereich Digitalisierung, Technologie, Start-ups liegen. Und das ist das, was wir hier im ganz Kleinen ein bisschen unterstützen wollen, auch mit den Projekten von Rotary. Die Basis dafür, dass junge Menschen das können, ist eine gute Ausbildung in Technik, Naturwissenschaften, in dem, was man eben die MINT-Fächer nennt. Und deshalb wollen wir in den kommenden Jahren das zu einem Schwerpunkt machen.
Wie viele Defizite haben wir denn in Deutschland, wenn Sie sich jetzt mal den weltweiten Vergleich angucken, was die Expertise im Bereich MINT anbelangt?
Also ich glaube grundsätzlich, dass der deutsche Mittelstand sich nicht verstecken muss, was Technologie und Qualität angeht. Wir sind immer noch eines der Länder mit den meisten Patenten auf der Welt, mit dem größten Innovationspotenzial. Aber wichtig ist, dass auch die Generation, die nachkommt, entsprechende Ausbildung erfährt und vor allem Spaß dran hat, unternehmerische Risiken einzugehen, zu tüfteln, auszuprobieren, neue Technik zu testen und eben nicht nur Bedenken zu formulieren. Und ich glaube, dass wir da in den vergangenen Jahren schon auch an der einen oder anderen Stelle nachgelassen haben. Vielleicht auch deshalb, weil es uns so gut ging. Und das wird jetzt möglicherweise mit steigender Arbeitslosigkeit und weniger Arbeitsplätzen für junge Menschen sich auch wieder ändern. Und deshalb wollen wir ein bisschen dazu beitragen, dass junge Menschen das Handwerkszeug bekommen, um dann auch mal selbst als Unternehmer was auszuprobieren.
Zynisch gefragt, ist dann nicht ein Paradigmenwechsel auch erforderlich? Also man hat sich eine ganze Zeit lang immer über eine Work-Life-Balance unterhalten. Man unterstellt der jetzigen nachwachsenden Generation, ob zu Recht oder zu Unrecht, das haben wir dahingestellt, dass sie sich eher über eine Life-Work-Balance unterhalten und dass Freizeit, Familie, Freunde, das zeigen ja auch die jüngsten Glücksatlas-Studien und Shell-Studien, deutlich wichtiger für sie geworden sind. Also ist es da auch notwendig, wieder in ein anderes Verständnis vom Wert Arbeit hineinzukommen?
Also ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, pauschal Generationen zu charakterisieren. Ich glaube, es gibt unter den Studierenden, den jungen Leuten ganz engagierte, tolle, unternehmerische, motivierte Menschen. Aber es ist in der Tat, glaube ich, schon so, dass in den vergangenen Jahren wir auch ein bisschen satt geworden sind. Das hat damit zu tun, dass der Arbeitsmarkt ein Nachfragermarkt war, dass ganz viele Stellen unbesetzt geblieben sind, dass junge Menschen auch beinahe diktieren konnten, zu welchen Bedingungen sie arbeiten. Ich glaube, das wird sich ändern, allein durch die Schrumpfungsprozesse in der deutschen Wirtschaft. Ich glaube schon, dass Arbeit, dass Leistung als Differenzierungsmerkmal wieder eine größere Rolle spielen wird. Nach einer Zeit, in der wir 40 Quartale nacheinander Wirtschaftswachstum hatten. Das ist zum letzten Mal passiert in den vergangenen 10 Jahren und davor zur Zeit des Wirtschaftswunders. Wir haben also eigentlich gerade ein zweites Wirtschaftswunder durchlebt über 10 Jahre. Und dass es jetzt auch ohne Krise so nicht weitergegangen wäre, ist, glaube ich, schon allen bewusst. Die Krise wird das nochmal verschärfen und deshalb glaube ich, dass wir uns auch umorientieren werden, was die Balance zwischen Leistung und Arbeit und Einkommen und existenzieller Sicherheit auf der einen Seite und Freizeit und Vergnügen auf der anderen Seite angeht.
Angenommen, Sie müssten jetzt die Entscheidung treffen, was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Weg oder was müsste jetzt an Maßnahmen ergriffen werden, um die Wirtschaft so schnell wie möglich wieder anzukurbeln?
Also zunächst mal würde ich einige Punkte aus dem Konjunkturprogramm streichen. Ich glaube, dass die Mehrwertsteuerabsenkung daneben gehen wird und keinen großen Effekt haben wird, außer ein Konjunkturprogramm zu sein für IT-Berater, die das jetzt alles umstellen müssen. Und ich glaube, man müsste einige dieser Mittel nehmen, um ganz gezielt bilaterale Beziehungen, außenwirtschaftspolitische Beziehungen mit neuen Zielmärkten zu entwickeln, damit wir nicht ins Hintertreffen kommen zu anderen Staaten, die das tun. Der Präsident der USA schließt mit ganz vielen Ländern bilaterale Handelsabkommen und Deals ab, wie er das ja nennt. Wir hoffen, dass der multilaterale, der regelbasierte Ansatz funktioniert. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass nach der Krise möglicherweise unsere bisherigen Partner nicht mehr die stärksten sein werden, sondern andere. Und um die müssen wir uns jetzt kümmern, müssen die deutsche Wirtschaft begleiten, unterstützen dabei, dass sie dort Fuß fassen kann, dass sie investieren kann. Und das in einer Zeit, in der die Unternehmen zu Hause ihr Geld zusammenhalten müssen. Dazu gehört auch, dass man beim Gang in neue Märkte Risiken anders aufteilt. Dass beispielsweise Investitionen in Entwicklungsländern, die Mittelständler allein nicht tätigen können, die aber einen Effekt haben auf diese Länder, dass wir dort über Versicherungsmodelle sprechen, über Hermesbürgschaften, die das die Mittelständler erst ermöglichen. Die UN erwartet, dass durch die Krise in Afrika jeder zweite formale Arbeitsplatz verloren gehen wird. Jeder zweite. Das heißt, wir haben Millionen von Menschen, die dort in die Armut rutschen, die möglicherweise ihren Lebensunterhalt dort nicht verdienen können und die sich auf den Weg nach Europa machen werden, wieder übers Mittelmeer. Ich bin mir sicher, dass wir eine neue Flüchtlingswelle bekommen werden, wenn wir jetzt nicht gegensteuern und dabei helfen, dass diese schwachen Staaten vor Ort Arbeitsplätze schaffen und auf den früheren Wachstumspfad zurückkehren können. Und das sind Dinge, wo Wirtschaft und Politik, Entwicklungspolitik, Außenwirtschaftspolitik zusammenarbeiten.
Wie kommt die Organisation auf die Schätzung, dass jeder zweite Arbeitsplatz in Afrika gefährdet ist?
Das ist eine Prognose der UNEP, also einer Unterorganisation der UN, die in Afrika sitzt. Da gibt es möglicherweise andere Schätzungen auch. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass in Afrika der Anteil der formalen Arbeitsplätze, also derjenigen, die angestellt sind, bei der Sozialversicherung angemeldet und so weiter, dass der vergleichsweise gering ist und viele eben frei auf Tageslohnbasis oder auf dem Markt selbst arbeiten, oft auch keine Steuern dann zahlen. Die sind jetzt nicht gemeint, sondern die, die eben bei großen Unternehmen angestellt sind. Und wenn wir uns überlegen, dass solche vergleichsweise armen Länder zurzeit nicht die Möglichkeit haben, ins Ausland zu liefern in vielen Fällen. Sie kennen die Rosen aus Kenia, die immer nach Europa kommen. 4 Wochen nach der Krise haben 350.000 Menschen im Pflanzenanbau in Kenia ihre Jobs verloren. Und so gibt es viele weitere Branchen, wo das ähnlich ist. Rohstoffmärkte sind zurückgegangen, wir verbrauchen weniger Benzin, weil wir weniger fahren, ölproduzierende Länder kommen in Schwierigkeiten und so gibt es andere Bereiche, die zeigen, schwache Länder, die abhängig sind von einfachen Produktionsprozessen, von automatisierbaren Prozessen, werden als erstes in Schwierigkeiten kommen. In Äthiopien entsteht gerade eine große Textilindustrie, auch deshalb, weil man der Meinung ist, dass dort die Löhne vergleichsweise niedrig sind. Was inzwischen aber passiert, ist, dass die Textilproduzenten die Fabriken nach Deutschland zurückholen, weil sie das per Roboter machen können. Und der Roboter ist eben noch günstiger als die billige Arbeitskraft. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass selbst diese Arbeitsplätze abwandern, weil die Automatisierung voranschreitet. Und jetzt kann man sagen, das ist auch nicht schön, wenn wir Billiglohnländer nutzen zur Produktion. Nichtsdestotrotz sorgt das zumindest dafür, dass die Menschen vor Ort ein Einkommen haben. Und wer dann künftig arbeitslos ist, wird sich nach neuen Formen umschauen und das heißt auch, sich auf den Weg nach Europa zu machen.
Das heißt letztendlich, auch in diesen Ländern muss diese Digitalisierung, um mithalten zu können, ja dann auch fortschreitend Einzug halten.
Absolut. Ich glaube, dass wir da wirklich noch am Anfang der Überlegungen sind, wie man insbesondere geringqualifizierte Menschen in Arbeit bringen kann, trotz neuer Technologien. Ich glaube auch für Deutschland, es gibt ja Studien, die sagen, dass gewisse Anteile an Tätigkeiten, auch an qualifizierten Tätigkeiten, in den nächsten 10, 20 Jahren automatisierbar sein werden. Sie alle wissen schon, dass Sie eine Versicherungsberatung auch im Internet mit einem Roboter führen können. Es gibt Leute, die darüber nachdenken, wie man Rechtsberatung in standardisierten Dingen automatisieren kann. Sie brauchen viel weniger Menschen bei den Banken, die am Schalter stehen im Vergleich zu früher. So alles das wird sich automatisieren lassen. Das heißt, wir haben möglicherweise weniger Arbeit bei gleicher Wertschöpfung. Und die spannende Frage ist ja, wie können wir diese Arbeit in Zukunft verteilen? Und wo fällt auch der Wertschöpfungsbeitrag an? Wo fällt der Verdienst an? Ist das beim Programmierer? Ist das beim Unternehmer, der in Kapital investiert, um die Technologie zu entwickeln? Oder ist es bei der Arbeitskraft, die wir vielleicht künftig nur noch zu 50% brauchen, weil viel mehr automatisierbar ist? Das ist ja kein Thema, was nur in Entwicklungsländern virulent ist, sondern genauso in Deutschland.
Ist das aber eigentlich überhaupt erstrebenswert, dass so viel Arbeit durch Maschinen, durch Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz ersetzt wird?
Ich weiß es nicht, ob es erstrebenswert ist. Da gibt es ja mehrere Denkmodelle. Eines davon könnte sein, alles, was standardisierbare, vielleicht auch langweilige Tätigkeiten sind, zu automatisieren, ist ja nicht schlecht, weil das auch dazu führt, dass die Menschen mehr Freiraum haben zu gestalten, neue Ideen zu entwickeln, zu forschen. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen höheren Anteil an hochqualifizierten Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Und dazu gehört im ersten Schritt eine gute Ausbildung zum Thema MINT, Digitalisierung, Technologie. Auf der anderen Seite wird man sich überlegen müssen, wie man die vorhandene Arbeitszeit verteilt. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht die Hälfte der Bevölkerung zu Hause sitzt, weil es keine Arbeit mehr gibt, und die andere Hälfte 80 Stunden die Woche arbeitet, weil man Programmierer braucht. Das wird eine spannende gesellschaftliche Frage sein, und die wird sicherlich beschleunigt jetzt zu diskutieren sein durch die Krise und durch vieles, was in der Digitalisierung stattfindet. Wir brauchen heute Leute, die Videokonferenzsysteme programmieren, und nicht mehr so viele, die am Flughafen am Check-in-Schalter stehen.
Ein schönes Beispiel. Herr Liebing, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern, vielen Dank.